Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen.
Hallo Malte.
Hallo.
Ach, und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Und lieber Gunnar.
Genau, schon wieder da.
Ja.
Ich freue mich, dass
den werden wir nicht mehr los.
So schön bei euch, ich komme immer wieder.
Gerne.
Ich freue mich auch, dass ihr auch eure Stimme schon gefunden habt, denn ich werde jetzt viele schlechte Witze machen, denn das Thema heute ist Schweigen als geistige Übung und wir reden übers Schweigen. Mit uns ist Gunnar Engel, der ja kommuniziert im digitalen Raum.
Aber sich dieses Thema ausgesucht hat.
Aber gesagt hat, das wenn stimmt. Ich komme zu den Tischgesprächen und über geistliche Übungen nachdenke.
Dann schweigen.
Schweigen. Lieber Gunnar, warum?
Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen sich bedingendes Ding, weil also wir alle drei als Pastoren, aber auch nochmal über so die Dinge, die wir hinaus machen, ich sag mal ein Podcast oder Online-Dinge, unser Ding ist halt reden. Ne? Mhm. Also ich sag mal so, ich kann ja von mir selber sprechen. Ich
finde mich da wieder.
Findest du dich wieder?
Ja,
ne? Reden ist so mein Handwerk.
Ich bin da zu Hause.
Und da finde ich es dann manchmal gerade schön, so einen Gegenpol zu haben, wo es eben nicht, also manchmal fühlt sich Reden auch ein bisschen wie Arbeit am Ende des Tages, an manchen Punkten, finde ich. Oder noch ein Gespräch führen, nochmal machen, noch was vorbereiten, noch einen Vortrag, noch ein dies. Und da finde ich, ist Schweigen für mich in den letzten Jahren immer mehr so ein Ding geworden, was mich da nochmal erdet, was mir auch nochmal zeigt, im Spiegel so ein bisschen, dass die Worte, die ich dann benutze, wenn ich rede, dass die auch noch mal ein bisschen überdachter sind vielleicht als sonst, weil gerade so Schweigen ja dann auch eine Übung ist, noch mal die Dinge neu zu sehen. Und ganz grundsätzlich, abgesehen von mir, glaube ich, oder von uns mit unserem Redeberuf, sind wir in so einer hyperkommunikativen Kultur angekommen, wo Schweigen wie so eine kleine Rebellion ist manchmal, glaube ich. Und da bin ich dann wieder dabei. Da denke ich so, ja, das finde ich gut.
Ich kann ja total das nachvollziehen, dass man manchmal keine Lust hat, noch zu reden. Ich genieße das auch manchmal, wenn ich einen Tag frei habe und gar nichts sage.
Mega.
Dann merke ich manchmal auch erst abends, ich habe heute ja noch nicht ein einziges Wort gesagt.
Also richtig, es kommt schön.
Nicht so häufig vor in meinem auch Familienalltag, dass ich so ganz alleine bin, aber wenn es dann mal vorkommt. Aber das ist dann mehr so ein, ich weiß gar nicht, ist das schon richtiges Schweigen? Oder ist Schweigen als geistliche Übung mehr so, ich setze mich hin und ich schweige jetzt? Also vielleicht könnt ihr mir ja mal so ein bisschen dabei helfen, weil ich habe so in der Vorbereitung auf diese Folge gedacht, ich bin überhaupt kein Schweigeexperte. Ich kenne das immer so, dass in Andachtsabläufen steht dann irgendwann auch Schweigen.
Stille steht da
Stille,
eigentlich meistens.
Stille, ne? Steht,
Stille
da.
Steht da.
Stille steht da und dann ist das immer so eine Zeit, ja, die lasse ich so über mich ergehen. So formuliere ich es mal. Vielleicht könnt ihr mir mal helfen, was ist das eigentlich? Schweigen, still sein, ist das das Gleiche? Keine Ahnung.
Ich glaube, es sind zwei verschiedene Dinge. Schweigen ist ja erstmal nicht reden. Aber Stille ist was anderes. Also ich kann ja auch schweigen und den ganzen Tag Musik hören, theoretisch. Das ist aber keine Stille.
Ja, ja.
Das ist keine Stille. Ja. Damit mache ich doch nur wieder irgendwas. Es gab mal, das fällt mir jetzt gerade ein, das ist auch schon ewig her, mein Dogmatik-Prof in einem der allerersten Semester, die ich hatte in Münster, der hat da irgendwie gesagt, ja, irgendwie alle, das war so ein bisschen so, heute wird man Boomer-Move sagen, das gab es ja damals alles gar nicht. Aber dass er so sagte, ja, die Jugend heute hier, ne, rennen alle mit Kopfhörern ständig im Kopf rum und hören Musik und so alles Mögliche, weil die eigene Stille in ihrem Kopf nicht ertragen. Das war so seine Schlussfolgerung. Keine Ahnung, ob das stimmt für jeden, der mit Kopfhörern unterwegs ist, aber das war so seine Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Und ich kann natürlich auch schweigen, aber diese Stille, die entstehen würde, gleich wieder kaputt machen mit Musik oder ich kann den ganzen Tag Fernsehen gucken und nichts sagen. So. Von daher, ich glaube, Schweigen ist eine Voraussetzung für Stille. Und Stille ist mehr als Schweigen. Stille ist wirklich ganz in dem Sein, wo ich gerade bin. In dem Moment mit den Gedanken, die ich habe, Gedanken auch mal aushalten müssen, die vielleicht sonst gerne mal überzuckert werden mit irgendwas anderem. Und da tatsächlich mich einmal mir selbst, aber auch Gott noch ein Stück weit anders auszusetzen, als ich es vielleicht sonst machen würde.
Und worüber reden wir jetzt heute? Über Schweigen oder über Stille.
Ich dachte, wir schweigen jetzt einfach und dann entsteht Stille für die Hörer.
Na, dann würde ich über Stille, also Schweigen im Sinne von Stille und nicht Schweigen im Sinne von nicht reden, gerne reden. Also ich finde die Unterscheidung, ich hätte vorher gesagt, das ist das Gleiche, aber ich finde, Gunnars Unterscheidung leuchtet mir ein. Ich habe tatsächlich schon verschieden, auch bin ich auf so Einkehrtagungen gefahren, wo nicht geredet wurde und so. Und letztes Jahr bin ich auf eine 10-tägige, das war im Rahmen einer Fortbildung, es war richtig lang, also sonst hätte ich mir das auch gar nicht leisten können, aber so hat mein Arbeitgeber auch gesagt, nee, das muss ja dann sein und so.
Halt einfach mal den Mund, hat er gesagt.
Und da war es dann so, und das war für mich neu, dass ich irgendwie am Rande mitgekriegt habe, dass ich auch nicht lesen sollte. Und sonst hatte ich bei solchen Sachen mir immer Bücher mitgenommen, auch so geistliche Bücher, aber nee, ich sollte ja, also Bibel war in Ordnung, aber ich sollte kein Buch mitnehmen. Und da habe ich gedacht, ey, das schaffe ich ja nie. Und also ich wurde auch nicht gezwungen, aber habe mich dann unterhalten dann mit den Leitenden und da wurde mir gesagt, naja, das ist jetzt deine Chance. Eigentlich ist das Angebot, sich mal wirklich frei zu machen von selbstgewählten Einflüssen von außen, auch literarischer Art. Und das habe ich dann gemacht. Das habe ich hier eingesehen, habe gedacht, das ist ja interessant. Also, dass man selbst da sozusagen, also ich kann ja schweigen und lesen dabei. Nee, es ging jetzt wirklich darum, dass ich nicht mir den Kopf vollballer mit Sachen, die ich mir gewählt habe. Deswegen würde ich sagen, dann in der Natur zu sitzen und einen Vogel zu hören, das wäre für mich noch Stille. Ja, weil ich den Vogel da nicht angeschaltet habe. Das wäre anders
wenn
als
der Shotgun diese, läuft, dann
anders als so eine, also ich habe auch so Playlists so mit Entspannungsklaviermusik, die ich mir manchmal anhöre. Und das ist noch was anderes. Das ist noch nicht die Stille und das Schweigen, von dem wir heute reden, sondern wirklich zu sagen, ich ziehe mich mal raus aus allen selbstgewählten Äußeren und bin einfach so vor Gott. Und merke, was dann eben auch in mir hochkommt.
Und warum macht man das? Warum ist das eine geistliche Übung? Warum sollte ich das tun? Ich, der bisher ein Schweige- und Stille-Muffel bin.
Um dich, um Gott kennenzulernen, würde ich sagen.
Da erzähl mir mal noch ein bisschen mehr zu.
Also als ich das erste Mal gemacht habe, war es ganz schrecklich, weil ich gemerkt habe, wie viel innere Unruhe in mir ist und wie viel Ärger, Verletzung, gekränkte Eitelkeiten. Also das war, als würde es in mir ruhig werden, wie so ein Gewässer, was auf einmal ruhig wird. Ja, und diese ganzen, also wo sich sozusagen die Sachen, die sonst im Wasser so rumwirbeln, und als würden die so zum Boden sinken und das Wasser wird klar und du siehst bis zum Grund und dann siehst du, da ist ganz viel Schrott drin in diesem See. Mhm. Ja. Und da habe ich gemerkt, ich bin eigentlich nicht gerne mit mir alleine. Mhm. Und lenk mich gerne ab. Ja, also ich kann alleine sein, aber dann lese ich halt oder guck Netflix oder spiel Computer oder was weiß ich. Aber wirklich mit Gott, vor Gott alleine sein, das war ich erstmal geschockt, was da so in mir ist. Und in einem weiteren Schritt dann im Verlauf war es für mich eine ganz wichtige Erfahrung, dass Gott aber nicht ungern mit mir allein ist, dass Gott nicht sagt, wie sieht es denn bei dir aus, räum doch mal auf oder so, sondern dass der mich liebevoll anguckt und das, was mir peinlich ist und wo ich denke, also diese Verletzungen sind mir auch peinlich. Ja? Also warum ist diese alte Verletzung, warum ist mir das noch so wichtig? Ja? Warum ist das noch so lebendig in mir? Wie empfindlich bin ich eigentlich? Also, ja, da ist ja auch Wertung drin, und dass Gott aber mich nicht so anguckt und sagt, das darf da sein. Und jetzt sind das so für mich Momente, wo ich sage, also mein inneres Bild wäre jetzt, ich treffe mich mit Gott auf einer schönen Wiese, es ist hell, Gott bereitet vor mir einen Tisch, sagt, komm, setz dich her, wir verbringen Zeit zusammen und ich packe meinen Rucksack auf und da ist auch Schrott drin und das darf da sein, Gott guckt mich trotzdem freundlich an und stellt sein, und ich darf diese Dinge in sein Licht stellen. So, also das ist, dadurch würde ich sagen, das ist wirklich auch eine Gottesbegegnung.
So erlebe ich das auch, tatsächlich so die ersten Schweigemomente, ich habe nie so 10 Tage gemacht, aber ja. Ich habe auch mal so im Kloster mal hier 3 Tage, da 4 Tage oder sowas. Und die ersten Momente und auch jedes Mal immer wieder neu, weil ne, sind dann echt hart, weil auf einmal all das, was man so zurückgedrängt hat, das mit einmal da ist. Weil ich sag mal, wenn nichts da ist, dann kommt ja meistens das nach oben, was am dringendsten so ist, was man aber auch ja gerne dann mal sehr dringend ganz weit runtergedrückt hat, weil da haben wir jetzt ja gar keine Zeit für so, ne? Und da merkt man so, was beschäftigt mich eigentlich wirklich? Was muss ich vielleicht loslassen? Was kommt immer wieder hoch, wo ich denke, das habe ich schon lange losgelassen? So. Und ich musste manchmal so ein bisschen an hier Erste Könige denken. Gott redet ja in allem, nicht im Sturm, nicht im Wind, nicht im Gewitter, nicht im Sonnen, sondern in dem Leisen, in diesem leichten Säuseln, in diesem leichten Wind, da ist er. Und so erlebe ich das dann auch manchmal in diesen Momenten, dass gerade in dieser Stille ich Dinge dann, und eben jetzt nicht große Vision oder sonst irgendwas, sondern so eine leichte, sanfte Stimme, Korrektur Gottes, die ich sonst einfach überhöre. Also die wartet in der Stille, da wartet Gott auf mich in der Stille. So. Und das überhöre ich sonst, weil immer irgendwas ist. Etwas, was von außen kommt oder etwas, was ich selber gemacht habe, weil ich meine, das ist jetzt dran und das muss doch jetzt mal oder so. Und das ist irgendwie so ein Reality-Check dann. Einfach mal Schweigen und still sein und das auch aushalten. Also da gehört Aushalten mit dazu. Und das sind wir nicht mehr gewohnt als Menschen im 21. Jahrhundert. Weil wir halten ja, also Krankheiten und so große Dinge, klar, aber so die kleinen, normalen Dinge, die halten wir ja nicht aus. Die überzuckern wir mit irgendwas und fertig ist das. Ich muss ja nichts aushalten, was ich nicht will. Abgesehen von, also ne, sowas wie Langeweile.
Also wenn wir uns einig sind, dass in der Stille ist, also meine Gefahr dann ist, dass ich Verletzungen meditiere, Wut meditiere, sogar sagen, nicht nur ich merke es in mir aufsteigen, sondern ich meditiere es manchmal, ich kaue es auch wieder, dann wird mir vielleicht bewusst in dem Moment, dass ich das tue, was mache ich denn dann? Was macht ihr dann, wenn ihr dann vielleicht irgendwie merkt, da kommt die alte Verletzung und man merkt, wie einen das emotional auffühlt, auch in der Stille, und dann wird mir bewusst, was ich da gerade eigentlich tue, wie biegt ihr dann in dem Moment ab? Oder was ist die Herausforderung? Oder?
Also ich biege dann erstmal gar nicht ab. Also ich glaube, das ist bei mir so das Ding. Ich bin 38, habe so meine ganzen Kindheitswunden, die ich mit mir rumschleppe, die dann in solchen Momenten auch wieder hochkommen. Und für mich ist das dann wirklich so eine Übung geworden. Es gibt im Englischen, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Pendant dazu gibt, aber im Englischen gibt es dieses to sit with your feelings. Also einfach mal sitzen und gucken, okay, was kommt jetzt, was passiert jetzt so? Und einfach erstmal überlegen, was ist das überhaupt? Also ist das gerade Wut? Ist das Enttäuschung? Was spüre ich gerade? So. Und dann vielleicht eine zweite Frage, warum überhaupt oder wo kommt es her oder sowas, aber erstmal überhaupt realisieren, was spüre ich da gerade? Weil bei mir zumindest ist so ein erster Reflex, wenn irgendeine negative Emotion ist, das muss jetzt erstmal weg. So, ich mache jetzt was anderes. Ich mache jetzt Musik an oder ich gehe raus oder ich unterhalte mich mit jemandem, ich spiele Computer, keine Ahnung, aber das soll ja nicht. Und ich glaube, für mich war echt so ein erster Schritt, und da ist Stille echt ganz und Schweigen ganz elementar, ist einfach erstmal, das ist jetzt da. Willst du noch einen Bibelvers dazu?
Go for it. Immer. Damit hast du mich natürlich jetzt gecatcht. Ja, genau. Vielleicht auch, werde ich auch ein stille
mein Vers, für vieles, aber gerade in dem Ding, ist halt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist für mich so das Ding, diese Einladung von Jesus, der sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und einfach bei ihm sein dürfen. Und eben so wie, Knut, wie du das eben erzählt hast, da mit Gott sitzen und einfach mal in diesen Müll reingucken, der vielleicht im Rucksack drin ist. Aber ich meine, ich schlepp den eh und er weiß es eh. Also warum soll ich das verstecken? Und da darf es dann sein, was ich ja, und das ist ja häufig so dieses, gerade so bei Verletzungen, Scham und so, ich versteck's ja viel mehr, als dass Gott meint, er könnte es nicht sehen oder aushalten oder was auch immer. Das bin ja ich, der es versteckt. Er sagt ja, zeig her, was da ist, und dann komm zu mir. Das ist die Einladung. Ich versteck's und nicht wie Adam und Eva im Paradies. So.
Ich glaube tatsächlich, dass manchmal dieses dagegen ankämpfen und versuchen, das zu verdrängen und so weiter, diesen ganzen negativen Sachen mehr Macht und mehr Raum gibt, als wenn man diesen Kampf nicht mehr führt. Also mein frommes Bild von eben wäre ja sozusagen, das auf den Tisch zu legen, das ist da, es zu akzeptieren, es wahrzunehmen. Aber auch zu sagen, ja gut, aber trotzdem ist das jetzt hier nicht der Hauptpunkt. Ich stelle es ins Licht Gottes, aber der Hauptpunkt ist, dass Gott da auch ist und mich anguckt. Und der stellt auch noch andere Sachen dahin. Aber also das nimmt dem Ganzen doch sein Gewicht, als wenn ich mich eigentlich darauf konzentriere und dagegen ankämpfe. Ich habe mal was gemacht, was mir lange peinlich war. Aber inzwischen glaube ich, dass ich da aus Versehen was richtig Gutes gemacht habe. Das war jetzt überhaupt nicht in so einem Kontext, aber es gab mal eine Situation, wo ich sehr verletzt war durch einen anderen Menschen und mich sehr betrogen gefühlt habe. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir ein Blatt Papier genommen und habe darauf geschrieben, wie ich mich fühle. Und dann habe ich lauter Bilder gemalt aus Hollywood-Filmen, so Todesszenen, ja, also zum Beispiel wie Ned Stark, das ist jetzt kein Hollywood-Film, sondern eine Serie, wie Ned Stark von Littlefinger in Game of Thrones Staffel 1 übers Ohr gehauen wird und der ihn, also wie der Spoiler. Ihn betrügt, wie der ihn betrügt und sagt, du hättest mir nicht vertrauen dürfen. Das hab ich so aufgezeichnet, so fühlte ich mich, so wie Ned Stark in dem Moment. Oder und dann so aus James Bond und was weiß ich, lauter so
Toll, Szenen. Jetzt hast du für viele Leute einfach mal eine ganze
Komm,
Serie.
Mach doch mal was. Ja, mach doch mal. Ja. Willst du erzählen, wie Titanic ausgeht? Oder also?
Ich kann gar nicht so gut malen, aber ich hatte einfach
nicht so gut malen,
in dem Spoilern. Moment das Bedürfnis, das zu visualisieren. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, ich suhle mich auch so da drin, ja, in diesem Opfersein.
Aber das ist doch nicht...
Das war auch in dem Moment für mich keine geistliche Übung. Ich habe das einfach so aufgemalt und habe mich da reingesteigert und noch ein Bild und noch ein Bild und so weiter. Und irgendwann war ich damit durch und dann habe ich weil ich Bock hatte, mir ein neues Blatt genommen und habe darüber geschrieben, um wie Gott zu mir steht. Und habe dann lauter Bilder gemalt, die vor allem durch die Psalmen inspiriert waren. Vor allem Psalm 34, wo jemand nett zu mir ist, mich aus der Grube holt und so weiter. Das war einfach eine natürliche, ich bin einfach meinen Bedürfnissen gefolgt. Und es war mir lange peinlich, weil ich gerade diesen ersten Teil so ein bisschen infantil fand, sich da so drinnen zu suhlen. Aber im Nachhinein denke ich jetzt, wo ich auch so eine Fortbildung in geistlichen Übungen gemacht habe, denke ich, naja, aber diese Grundstruktur, dass die Sachen erstmal da sein dürfen, dass man die mal auspackt und nicht immer verdrängt, dadurch haben die auch irgendwie ihre Bedeutung verloren. Und dann war auch Platz für das andere. Und das war ein natürlicher Übergang, dann zu sagen, oh Gott, und du siehst mich so. Also diese Doppelstruktur, ich nehme meine Sachen wahr, die mir auch peinlich sind, aber vor Gott darf es sein und von Gott fällt da ein Licht drauf, was das auch nochmal in eine völlig andere Dimension. Diese Struktur habe ich im Nachhinein darin wiedergefunden und würde jetzt sagen, da habe ich doch irgendwie zufällig doch was Kluges gemacht.
Ich glaube, das liegt daran, weil in Stille und in Schweigen man nicht nur reflektieren kann oder überhaupt erstmal merkt, was los ist, sondern weil da auch Heilung passiert. Weil Heilung braucht ja Ruhe. Also wenn du krank bist, dann brauchst du Ruhe. Dann musst du dich mal hinlegen oder was auch immer so. Das ist ja das Simpelste, was du als Kind lernst. Ne? Wenn du krank bist, bleibst du einen Tag zu Hause im Bett. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ist quasi im Bett bleiben für die Seele, ist diese Stille und dieses Schweigen. Einfach mal ruhig sein und darauf vertrauen, dass Gott in dieser Stille auch handelt. Und dass dann nicht einfach nur man da jetzt mit dem sitzt, wo man sitzt und dann steht man irgendwann wieder auf und der ganze Mist ist noch da, sondern eben auch das Vertrauen haben, dass Gott in dem, wenn wir uns quasi so offen machen vor ihm und das einfach mal sein, also nicht sein lassen im Sinne von sein lassen, sondern sein lassen, es da sein lassen, dass er da auch dann handelt.
Vielleicht habe ich die Geschichte in der Klagefolge erzählt. Mir ist es so, als hätte ich das schon mal
nichts
erzählt.
Ich habe dir mal wieder nichts
zugehört. Aber gut, das kann natürlich sein, das ist ja das Geheimnis unseres Erfolges. Und natürlich ist Klagen was anderes als Schweigen, aber dieses etwas zulassen, das wäre die Parallele.
Ich habe ein bisschen ja Bauchschmerzen bei Schweigen als geistliche Übung und vielleicht kann ich die euch mal schildern und ihr könnt sie mir ein bisschen sortieren. Ja. Also mir leuchtet auf der einen Seite total ein, dass ich beim Schweigen auch das Kaputte in mir wahrnehme. Ich erlebe aber auch oft bei Leuten, die so Schweigefans sind, die auf so einer Meditationspraxis kommen, auch gar nicht unbedingt vielleicht aus einer christlichen Meditationspraxis kommen, sondern vielleicht aus einer eher mystischen Praxis. Klammer auf, ich will nicht sagen, dass es keine christliche gute Form von Mystik geben kann, Klammer zu. Dass so ein bisschen die Grundannahme ist, es gibt sowas wie einen göttlichen Funken in dir. Es gibt das Göttliche eigentlich in dir. Und dass auch ein Teil des Schweigens ist, mit dem Göttlichen in sich in Kontakt zu kommen. Und im Grunde in sich selbst die Heilung zu sehen. Und daneben ist ja schon der Schwerpunkt, reformatorische Theologie, wir nennen es immer Extranos. Das Eigentliche kommt von außen. Wir haben auch in dem Gespräch diese Spuren gehabt. Gunnar sagt, kommt her zu mir, da gehe ich woanders hin. Du erzählst, dass Gott vor dir einen Tisch ausbreitet, hast du, Knut, gesagt. Da bin ich noch so am Ringen. Also ich sehe so ein bisschen so die Gefahr von Schweigen als Übung, so dieses, ich finde am Ende in mir die Lösung. Und ich denke, habe ich theologisch irgendwie doch ein anderes Profil. Anderes Profil ist irgendwie nett formuliert, ich finde das falsch.
Anathema.
Aber ich will ja auch gar nicht Schweigen verteufeln. Aber wie kann ich dann Zugang zu finden? Vielleicht könnt ihr mir mal helfen, mal meinen Vorbehalt hier zu sortieren.
Ich glaube, so ein Gedanke ist, Schweigen ist halt nicht nichts tun. Also ne, nichts tun ist nichts tun, aber Schweigen ist was anderes. Schweigen, und gerade wenn man sagt, vor Gott schweigen, hat das ja ein Ziel. Also dann sitze eben nicht ich alleine in meinem Zimmer, sondern ich sitze vor Gott, wo auch immer ich gerade sitze, aber ich sitze vor Gott. Und ich glaube, auch wenn da äußerlich, so wenn mir jemand zugucken würde, quasi äußerlich nichts passiert, arbeitet Gott durch seinen Heiligen Geist dann ja in mir. Also ich würde nicht sagen, ich muss nur die richtige Antwort in mir finden. Das ist Quatsch. In mir sind viele Antworten, aber häufig nicht die richtigen so. Und wenn dann so Nichtstun irgendwie so gedankenlos, ziellos ist, dann ist dieses zielgerichtete Schweigen auf Gott hin, das ist dann tatsächlich genau das. Also ich nehme alles raus, was sozusagen von mir gerade ist. Also ich rede nicht. Ich mache mir nicht irgendeine Ablenkung. Ich mache nicht dieses, ich mache jenes, sondern ich setze mich ganz Gott aus in dem Moment. Vielleicht nimmt dir das ein bisschen die Angst, Malte.
Zitterst schon nicht mehr, das ist gut. Ich habe da große Sympathien für.
Für was?
Für das, was du gesagt hast. Okay. Mit dem. Aber ich würde doch da das Innos ein bisschen stärker machen. Dieses Extranos ist ja eine Kategorie, die vor allen Dingen jetzt sich auf christologische Aussagen bezieht, inwieweit Gott in Christus außerhalb von mir etwas gemacht hat, ja, meine ganze Errettung und so weiter. Und es gibt ja auch die Aussagen über den Heiligen Geist, und da passiert auch etwas, was von außen kommt und in mir passiert. Es gibt auch Aussagen darüber, dass Gott in mir etwas tut, und das Wirken des Heiligen Geistes ist von daher besonders und auch kompliziert, weil du dann nicht, also ich kann in meinem Leben nicht trennscharf sagen, das war der Heilige Geist und das war ich. Mhm. Ja, weil der Heilige Geist eben gerade Sachen von mir aufnimmt und tränkt. Ja, es ist dieses Bild von dem Wasser, was auf den Wüstensand kommt, wo dann Matsch ist, wo du nicht so. Also deswegen glaube ich, dass man mit der immer nur, es muss extra los sein, da auch Gott einen Riegel vorschiebt, wie er auch wirkt. Und um bei meinem Beispiel zu bleiben, also ich könnte, dieser Impuls jetzt von meinen Verletzungen wegzugucken, wie Gott mich sieht, ich könnte dir nicht genau sagen, ob das in mir oder von außen kam. Ich kann sagen, dass es nicht so war, dass ich dachte, so, jetzt war ich lang genug jammernd, jetzt muss ich aber auch mal die Jesuskurve kriegen und so. Sondern es war ein inneres Bedürfnis, jetzt zu sagen, so, jetzt habe ich das gemacht und jetzt mache ich das andere. Und natürlich, das war innen, und natürlich müsste ich genauso sagen, ja, aber wo kommt denn dieses innere Bedürfnis her? Weil ich diese ganzen Bilder, die ich auch aus dem Kopf gemalt habe, weil die mir mal äußerlich in der Bibel begegnet sind und da der Heilige Geist. Also ich würde schon sagen, dass ich in den letzten Jahren mehr Offenheit dafür habe, dass Gott in mir auch Dinge angefangen hat und tun will. Und ich würde es nicht verwechseln mit der göttliche Funken in mir, aber schon auch mehr staunen, was Gott in me macht.
Falls es im Hintergrund gerade Geräusche gibt, hier in Schmalfeld, wo wir sitzen, ist gerade der Sturm des Jahrhunderts.
Extra los ist es gerade.
Die Welt geht unter, weil wir nach dem göttlichen Funken in uns suchen. Ja. So, komm.
Genau, der Regen prasselt nur so auf die Terrasse. Ich hoffe, das irritiert euch nicht zu sehr. Ich würde gerne mal mit euch darüber reden. Die meisten, die uns zuhören, haben nicht die Gelegenheit, 10 Tage in Schweigeklöster zu gehen. Ja. Wie kann denn Schweigen für jemanden aussehen, der vielleicht 2 kleine Kinder hat oder beruflich gut eingespannt ist?
Also ich glaube, das fängt schon an und lohnt sich schon für 2 Minuten. 2 Minuten nicht mit dem Handy rumscrollen, sondern sich hinsetzen und sich Zeit für Gott nehmen. Ich verbinde das mal mit etwas, was mir insgesamt wichtig ist, was mir bei verschiedenen Aspekten einfällt. Also was ich auch entdeckt habe, ist, wie hilfreich mein Körper mir für beim Schweigen ist. Mich hinsetzen, gerade auf dem Stuhl, darauf zu achten, wie ich auf dem Stuhl sitze, also auf mich zu achten und zu denken, so wie dieser Stuhl mich trägt, trägt Gott mich. Und ich setze mich aufrecht hin und so wie ich aufrecht sitze, richtet Gott mich auf. Auf meinen Atem achten, wie ich ein- und ausatme. Ich habe angefangen, nicht christliches Buch, also es geht einfach so ums Atmen. Wie funktioniert Atmen? Also ich kann nur staunen, wie wir atmen, wie toll Atmen ist. Also was wir ja fast unser ganzes Leben lang machen, ohne drüber nachzudenken. Also Atmen ist eine Sache, die machen wir unbewusst, seitdem wir geboren sind. Also die 9 Monate vorher hat es jemand was für uns gemacht. Und allein das Kapitel, was in einem Baby passiert, was zum ersten Mal atmet, ja, was das für eine Leistung ist, dass zum ersten Mal die Lunge, die total nass und so weiter. Und das als Erinnerung daran zu nehmen, dass so wie der Atem, der von außen kommt und aus mir rausgeht, mich am Leben hält, Gott mich am Leben hält. Also diese körperlichen Wahrnehmungen als Erinnerung zu nehmen, wie Gott ist. Nicht als, oh, jetzt der göttliche Atem und so. Ja, Malte guckt schon ganz kritisch. Wie ist Knut drauf? Nee, darum geht's nicht. Aber es sind super Erinnerungen an das, was Gott tut. Und da reichen 2 Minuten am Tag. In diesem Atembuch steht drin, dass wenn du jeden Tag, und das ist überhaupt ganz ohne Gott, ja, das hat mit Gott überhaupt nichts zu tun.
Das Atembuch.
Es gibt so ein Buch, das heißt Atmen. Und da hat sich eine Journalistin hingesetzt, hat sich mit Leuten unterhalten, eben was weiß ich,
die Atmen. Forschung,
mit Tiefseetauchern und beschreibt, wie unsere Atmung funktioniert. Und du liest das und denkst, ey, geil, ey.
Das will ich auch mal machen.
Ja, das ist also egal. Und sie sagt, wenn du dich pro Tag 2 Minuten hinsetzt und bewusst atmest, dann ist das schon gut für dich. Du kommst zur Ruhe, dein Herzschlag beruhigt sich. Also eine Sache, die beim Atmen auch so spannend ist, dass Atmen eine Brückenstelle ist zwischen den Teilen deines Körpers, die du bewusst steuerst und die du nicht bewusst steuerst. Also unseren Herzschlag steuern wir nicht bewusst. Unsere Hände steuern wir bewusst, unseren Herzschlag nicht. Aber wenn du auf deinen Atem achtest und ruhig atmest, verändert sich auch dein Herzschlag.
Ich weiß, ich habe so eine Uhr.
Ja, genau. So funktioniert. So. Also jetzt selbst völlige, die, das hat mit Glaube und mit Christsein und mit Stille und Geistlichung noch nichts zu tun, sagen, wenn du dich am Tag 2 Minuten hinsetzt und ruhig und entspannt atmest, tut's dir gut. Und wenn du das jetzt noch machst und auf deinen Atem achtest und das als Erinnerung benutzt, wie Gott dich am Leben hält, dass er durch dich wirkt und so weiter. Das zum Beispiel kann man schon schaffen.
Du bist ein richtiger Atemfan.
Ich habe dieses Buch noch nicht mal durch. Aber allein die Beschreibung, was die Lunge eines Babys beim ersten Atemzug leistet, wo die noch nie geatmet hat und dieses ganze Wasser rauspressen muss, da denkst du, ey Gott, du hast Wunder gemacht. Echt.
Gunnar, was magst du ergänzen für jemand,
der mal atmet? Ach nee, Stille sind wir. Der mal Stille ausprobieren möchte. Wir hatten das ja bei einigen, ich weiß nicht, ob das in der Aufnahme war oder ob wir das zwischen zwei Aufnahmen besprochen haben. Perfektion ist der Feind von so gut wie allem.
Ja.
Also sag nicht, ich mache jetzt mal einen Tag Stille, sondern sag, ich mache mal 5 Minuten Stille. Und das dafür jeden Tag. So, und nicht einen Tag und dann, das muss es dann sein. Sondern lass es einfach ganz, ganz natürlich wachsen. Also Druck ist ja, hilft da meistens nicht. Und ich glaube, da ist echt so die Qualität auch, eine Qualität statt Quantität. Also du kannst irgendwie das eine Stunde versuchen, aber bist am Ende nur frustriert, weil alles nicht geklappt hat. Oder du kannst 5 Minuten versuchen und merken, okay, das war ein erster Schritt, das war richtig gut. Und da ist es echt halt so, wer bist du gerade und wo bist du gerade? Also hast du 2 kleine Kinder um dich herum, dann ist es vielleicht so morgens 5 Minuten im Badezimmer, bevor alle anderen aufstehen. Vielleicht ist das dann wirklich der Ort, weißt du, Gott findet ja die tollsten Orte, um uns zu begegnen. Vielleicht ist es einfach morgens im Badezimmer auf dem Fußboden sitzen, bevor alle anderen aufstehen. So, wenn du Single bist oder die Kinder aus dem Haus, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. So, und ich glaube, Flexibilität ist da echt wichtiger als so irgendwie die perfekten Bedingungen. Also nicht irgendwie, du brauchst nicht das perfekte Kissen, die Kerze anmachen, die schummrige Lampe, damit du dann mal schweigen kannst, sondern einfach da, wo es gerade ist und darauf vertrauen eben, dass Gott in das, was wir da anbieten, was wir da haben, dass er da einfach hineinwirkt. So, und ich glaube, das ist vielleicht dann sogar gleichzeitig eine der schwersten und eine der leichtesten geistlichen Übungen, weil du brauchst nichts anderes dafür. Mhm. Du musst nicht irgendwie einen Kurs machen oder Gebete auswendig können oder eine Bibel haben oder wissen, wo du es aufschlägst oder jemanden haben, dem du dienen kannst oder was Gutes tun kannst, sondern du musst einfach nur mal den Mund halten. So, weißt du? Und gleichzeitig ist das aber echt schwierig.
Für die Leute, die wie ich immer so alles unter so einem ESO-Vorbehalt sehen, ich kann das ja auch in den geistlichen Rahmen packen. Ich kann ja in der Form meiner Andacht zu Hause am Morgen auch eine stille Zeit einbauen und vorher Bibel gelesen haben oder ein Lied gesungen haben oder gebetet haben. Und dann setze ich das auch ins Verhältnis zu den anderen Sachen, die ich getan habe. Damit will ich nicht sagen, dass Stille das Gleiche ist, wie noch einen Bibeltext meditieren und nachklingen lassen. Aber die Sachen trotzdem ins Verhältnis zueinander zu setzen, finde ich ganz stimmig. Und ich kann immer den Tipp geben, bitte alle digitalen Geräte weg. Heute Morgen, als ich still war, hat Gunnar mich angerufen.
Ja.
Ja, wirklich. Und also so kann's laufen. Und von daher.
Schon. Ja, ist so es, ist das dann.
So ist es.
So Leben ist
das. Herr, gib mir ein Zeichen, sag mir, was ich tun soll. Und dann klingelingeling. Hallo, hier ist Gunnar. Wollen wir uns treffen? Tischgespräche?
Na gut. Aber ich glaube, ich finde das ganz gut, dass du es nochmal sagst, weil es passt ja. Wir erleben es ja in vielen Bereichen auch des Gottesdienstes zum Beispiel. Also du hast ja vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja diese verordnete Stille, jetzt sind wir alle mal still. Aber wir merken ja auch, dass Menschen so einen Moment von Stille an manchen Punkten suchen. Ich finde es beim Abendmahl immer ganz, ganz spannend zu sehen. Es gibt diesen Moment, nicht bei allem und nicht bei jedem, aber es gibt eine große Anzahl an Leuten, wir machen das in Halbkreisen vorne bei uns, die gehen nach dem Halbkreis, wenn dann der nächste Halbkreis nach vorne kommt, die gehen in die Bank und du siehst, die sind gerade innerlich anders still. So, und die stehen dann noch mal kurz. Die reden nicht sofort wieder mit dem Nachbarn, neben dem sie gerade sitzen, sondern, und das gibt noch mal, finde ich, so einen besonderen Raum, noch mal dieses Geschenk und diese Gnadengabe Jesu im Abendmahl irgendwie nachzuspüren ein Stück weit. So eine Mischung, weiß ich, Dankbarkeit, Ehrfurcht, das kommt da alles irgendwie zusammen in so einer Stille noch mal.
Ja, man muss inzwischen die Leute auch teilweise dazu ermahnen. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich fände es eigentlich immer total wichtig, dass wenn man bei Beerdigungen in der Kapelle fertig ist mit allem, geht man eigentlich ja schweigend zum Grab und setzt dann da den Verstorbenen bei. So in den letzten 10 Jahren ist so meine...
Ja, die sappeln dann schon immer so.
Alle, und zwar alle in Smalltalk. Und ich glaube, ein wesentlicher Grund dafür ist, dass man diese Stille nicht aushält.
Ja.
Und dass die Leute dann anfangen, das zu überspielen, indem sie in den Smalltalk gehen. Und inzwischen sage ich das sogar immer an, lasst uns im Schweigen, in Ehrerbietung oder irgendeiner Formulierung zum Grab gehen, damit ich nochmal ganz deutlich mache, ob was die Leute daraus machen, ist ihre Freiheit, aber es hilft. Also manchmal muss man den Leuten dann auch diese Stille verordnen, weil sie von sich aus es überspielen. Oder ich habe jemand anders, der sagt, oh, ich bräuchte eigentlich mal am Anfang des Gottesdienstes Stille. So nach der Begrüßung, Stille, um nochmal nachzudenken über mich, wie war meine Woche, bevor ich irgendwie auch so ein Bußgebet sprechen kann oder so. Und ich dachte, naja, eigentlich sind die 10 Minuten vom Gottesdienst, kann man ja auch dafür nutzen, aber auch die, also manchmal begrüßen sich auch Leute einfach und das ist auch toll, wenn man jemanden eine Woche nicht gesehen hat, zu sagen, hey, schön, dich zu sehen. Aber manchmal halten Leute auch die Stille nicht aus in einer Kirche und müssen immer diese Stille besprechen.
Ich glaube, es ist wirklich hilfreich wahrzunehmen, dass Stille so ein verschwindend geringes Gut geworden ist, dass die Leute sich darin gar nicht mehr wohlfühlen. Ich habe das mit Konfirmanden, wenn ich mit denen das eingeübt habe, dass die am Anfang so kichern, ja, das ist eine Unsicherheit. Das ist etwas, was, das kennen die gar nicht. Es ist so selten geworden, dass es inzwischen, es gibt inzwischen Hotels, so Hotel der Stille, wo du extra viel Geld bezahlst dafür, dass du in ein Hotel fährst, wo es Handyverbot und so weiter gibt. Ja, also damit die Leute da wirklich still sein. Also das ist eine knappe Ressource und ich fand auch total krass. Also es gibt ja diese Aussage von dem Netflix-Chef, welches der größte Konkurrent von Netflix ist. Wisst ihr das?
Nein.
Was würdet ihr sagen?
Stille.
Nee, das wäre mein zweiter
Schweigen.
Nein, also bei Netflix hätte ich gedacht, die sagen sowas wie Prime oder Disney. Nein, der größte Konkurrent von Netflix laut Netflix-Chef ist Schlaf. Also den sehen sie dagegen wollen, also den wollen sie mehr Marktanteile annehmen. Und jetzt kommt der zweite Schritt, Spotify. Der Spotify-Chef hat gesagt, das ist ihr größter Konkurrent, Stille. Also,
oh, wow.
Also wir haben eine Kultur, die sozusagen aktiv daran arbeitet, möglichst der Stille Anteile zu nehmen. Und deswegen ist es für die Leute echt komisch, schon in, also nicht nur, was wir so erlebt haben, sondern schon kurze Momente der Stille, wo keiner mehr was sagt, da denken die Leute, was mache ich hier falsch, fangen an zu kichern. Und ich glaube, es ist ein diakonisches Amt, Leuten zu helfen, zum Beispiel im Gottesdienst, indem man sowas erklärt, einführt, das auch nicht zu verurteilen, sondern wieder zu helfen. Anderswo geben die Leute, wie gesagt, viel Geld dafür aus, um irgendwelche Kurse zu machen, aber so in ganz kleinen Schritten können wir das schon umsonst oder gratis anbieten.
Jetzt muss ich an all die Menschen denken, die uns über Spotify gerade hören.
Ja.
Unser Beitrag zur Stille. Wollen wir den jetzt mal leisten, ihr Lieben?
Wollen wir einfach mal jetzt mal still sein? Und die Leute, die zuhören, die können einfach mal mit still sein jetzt.
Bis in 2 Wochen.
Tschüss.